Touchdown Duisburg, der Rhein-Fire-Podcast von Radio Duisburg mit Julia Wegner.
Willkommen zurück bei Touchdown Duisburg, dem Rhein-Fire-Podcast, präsentiert von Radio Duisburg. Ich bin Julia Wegner und ja, hier heißt es die gleiche Prozedur wie jede Woche, denn auch in dieser Folge könnt ihr wieder etwas gewinnen, mehr dazu aber später. Mein heutiger Gesprächspartner ist Martin Wagner, Gründungsgesellschafter von Rhein-Fire. Herzlich willkommen, Martin.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Gründungsgesellschafter ist richtig, ne?
Weil das du bist ist ja richtig, ja.
Einiges. Du bist ja auch Rechtsanwalt und du warst ja auch Spieler und Coach und einmal so das Rundum-Sorglos-Paket, oder?
Ja, ich habe viel gemacht in meinem Leben, muss ich sagen. Und meine berufliche Laufbahn ist auch ein bisschen durch den Football am Anfang verzögert worden. Also ich habe sehr gern Football gespielt und auch sehr lang. Und darauf ist das Studium ein bisschen länger gedauert. Aber Football spielen kann man halt nur einmal im Leben. Später geht das nicht mehr. Arbeiten kann man noch lang genug. Und insofern bin ich damit auch ganz glücklich.
Wohl wahr. Und ich glaube, es ist ja jetzt auch ganz gut geworden, deine berufliche Laufbahn, würde ich mal behaupten.
Komm über die Runden, ja.
Okay, ja, ich möchte heute mit dir direkt über das Thema der Woche reden. Die Gründung der European Football Alliance, kurz EFA. Sie besteht aktuell aus 8 Mannschaften, die alle in der European League of Football spielen. Und Rhein-Fire ist ja eine der Mannschaften. Martin, erklär uns bitte mal, was ist die EFA und warum wurde die jetzt gegründet?
Also die EFA ist eigentlich letztes Jahr schon entstanden oder sogar vorletztes Jahr zum Ende hin. Man hat sich mit den Teams zusammengesetzt und hat gesagt, was können wir Mannschaften machen, damit unsere Interessen mehr beachtet werden in dieser Zusammenstellung der Liga. Weil es war doch so, dass so eigentlich seit Anfang der Liga die Mannschaften das Gefühl haben, dass die Liga-Leitung viele Entscheidungen vorbei an den Mannschaften selbst trifft. Nehmen wir mal beispielsweise die Erweiterung der Liga. Ich sag mal, die Liga hatte sich ja von Anfang an auf die Flagge geschrieben, mit 24 Teams im nächsten Jahr zu spielen. Und dann hat man die Liga erweitert. Das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Eigentlich hätte man mit uns reden sollen, hat man aber nicht getan in den Fällen. Und solche Punkte sind es einfach gewesen, wo wir gesagt haben, als Teams, wir müssen aus einer Stimme sprechen oder mit einer Stimme sprechen und wir gehen voran und gründen eine Interessensvertretung. Das war diese sogenannte FFA in der Vergangenheit. Und jetzt ist es so geworden, dass wir dieser FFA einen rechtlichen Rahmen gegeben haben, eben als European Football Alliance, auch einen Rechtskörper geschaffen haben und eine Marke registriert haben, sodass wir wirklich gemeinschaftlich auftreten können.
Okay, interessant. Wo soll denn die EFA jetzt, an welchen Stellen soll sie genau eingesetzt werden? Also welche Punkte soll sie angehen?
Also wie auch in der Presseerklärung stand, gibt es einige Kritikpunkte, die wir haben. Die Teams finden sich nicht immer wieder in den Entscheidungen der Liga, obwohl es ja eigentlich eine Liga sein sollte, wo die Teams die Hauptrolle spielen. Mhm. Und manchmal hat man einfach das Gefühl, dass fremde Interessen Vorrang haben. Also ich sag mal, wir sind ja so organisiert, dass auch die Liga selbst Investoren hat. Und die haben natürlich auch eigene monetäre Interessen. Und manchmal haben wir da tatsächlich das Gefühl, dass diese Interessen über die Interessen von uns allen gestellt werden. Und daraus resultieren dann komische Entscheidungen, mit denen wir nicht immer zufrieden sind. Und um das in Zukunft abzuwenden oder zu verbessern, haben wir gesagt, wir müssen unsere Interessen härter durchsetzen. Und das geht am besten gemeinschaftlich.
Warum denn genau dann jetzt? Also ich meine, wir sind mitten in der Saison. War es jetzt, hat euch das so belastet? Irgendwie war es so dringend, dass ihr gesagt habt, okay, wir können nicht mehr warten. Oder warum seid ihr damit jetzt an die Öffentlichkeit gegangen auch?
Also es ist so gewesen, dass wir ja letztes Jahr schon mal eine Ankündigung gegeben haben, eine kurze Pressemitteilung. Danach hat es Gespräche gegeben und wir hatten uns Ziele gesetzt, auch in diesen Gesprächen. Von dem, was auch dazu gesagt wurde, wurde wenig gehalten. Also das Versprochene wurde nicht eingehalten. Es hatte viel mit Transparenz beispielsweise zu tun. Da ist nicht viel passiert. Und dann muss man natürlich sagen, haben wir gerade akute Entwicklungen in dieser Liga, wo wir sehr, sehr skeptisch sind, wie das weitergeht. Ich sag mal, wir haben dieses brennende Problem Köln beispielsweise, die im Schnitt, ich bin jetzt kein guter Kopfrechner, aber ich glaube mit 70 Punkten Unterschied verlieren. Also es gab ja dieses 88-8.
Ja, das war krass.
Und die werden jedes Wochenende wirklich abgeschlachtet, muss man ganz ehrlich sagen. Da sind Spieler mit eigenen Fahrzeugen zu Auswärtsspielen gefahren, weil der Bus nicht gekommen ist, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist natürlich, wenn man ein professionelles Produkt auf den Platz stellen will, ein Riesendrama auch für die anderen Beteiligten. Also unser aller Horror ist natürlich, man mietet ein Stadion an, hat 8000 Leute im Stadion sitzen und der Gegner kommt nicht. Und wir haben das Problem Köln, wir haben das Problem Berlin, die in der Insolvenz sind. Die Helvetic Guards oder Mercenaries machen gerade auch nicht das beste Bild. Die sind ja nicht in Kopenhagen angetreten. Da ist das Spiel einfach ausgefallen. Es sind so einige Entwicklungen, wo wir sagen, jetzt müssen wir wirklich Flagge zeigen und gucken, wie es weitergehen kann.
Was wäre denn jetzt die Lösung für euch in dem Fall? Also wäre das dann quasi die Mannschaften wieder auf eine kleinere Zahl beschränken irgendwie in der Liga? Und also um natürlich auch irgendwie die Spielqualität und Ligaqualität einfach auch wieder zu erhöhen? Oder was geht euch da so durch den Kopf?
Also es muss natürlich so sein, dass man wieder so eine Competitive Balance, wie es man so schön sagt, herstellen. Und Spiele wie 88-8 oder ähnliches, das ist natürlich, das hat damit nichts zu tun. Und das Schlimme an dem Fall Köln ist, jeder wusste, dass das so kommt. Also wir haben im August, September letzten Jahres schon gesagt, wie soll dieses Team spielen? Es gibt keine Spieler, es gibt kein Management. Und Management ist auch jetzt heute noch nicht wirklich vorhanden, also nicht jedenfalls nicht sichtbar. Spielerdecke ist dünn, also ich glaube, man ist so knapp noch über 30 Spielern, die aktiv sind. Und wie man dann so eine Liga überstehen will oder Saison überstehen will, ist es natürlich unheimlich schwer. Und unser Ziel ist es halt wirklich, in der Zukunft wieder eine Liga herzustellen, die etwas ähnlicher strukturiert ist oder auch ähnlicher gut ist in den Teams. Mhm. Natürlich kann es sein, dass Teams mal ein Off-Jahr haben oder auch ein neu einsteigendes Team ein bisschen Zeit braucht, um reinzukommen. Aber ich sag mal, Köln ist eine Traditionsfranchise seit Jahr 1 in dieser Liga. Und der Weg zeigt nur nach unten in diesem Fall. Mhm. Und die Schweiz oder auch Berlin, da zeigen die Pfeile auch nach unten. Und das darf natürlich nicht passieren.
Spielen da auch finanzielle Punkte? Also klar, bei Köln hast du ja jetzt gesagt, die haben kein Management, ist eh ein bisschen schwierig, aber spielen da jetzt auch sehr viele finanzielle Punkte mit rein einfach, dass das gerade in der Liga so ein bisschen drunter und drüber läuft? Oder wie ist das so wirtschaftlich bei den Mannschaften?
Also insgesamt ist es so, dass eigentlich alle Teams mit den finanziellen Problemen zu kämpfen haben. Mhm. Die sind teilweise eigenverschuldet, teilweise fremdverschuldet. Wie gesagt, wenn ich einen Gegner ankündige wie Berlin, da rennt man mir nicht die Bude ein, weil das Spiel will eigentlich keiner sehen beispielsweise, weil jeder weiß, was passiert. Und die Zuschauerzahlen insgesamt sind ja auch ein bisschen rückläufig. Wir haben ja zum Beispiel fest damit gerechnet und das war uns auch zugesagt, dass wir die Galaxy in diesem Merkur-Spielarena Spiel bekommen, dann haben wir sie auf einmal nicht bekommen und spielen dieses Jahr noch gar nicht gegen die Galaxy. Mhm. Das sind so Entscheidungen, wenn man seit 30 Jahren dieses Derby hat, Rhein Fire gegen Galaxy, und das einfach nicht spielt, dann ist das einfach, kann ich nicht anders als dumm bezeichnen. Und das sind so Entscheidungen, gegen die wir halt wirklich die Hand inzwischen hochheben und sagen, so geht's nicht mehr weiter.
Ich finde das aber tatsächlich sehr schön und sehr cool, dass sich dann einfach auch 8 Mannschaften ja jetzt zusammengeschlossen haben und halt sagen, ey, wir haben jetzt eine Stimme zusammen irgendwie, ne, und wollen halt einfach was ändern und auch was verbessern, weil, ja, so ist ja schon mutig auch, sage ich mal. Ne? Mich würde mal interessieren, ich weiß jetzt nicht, ob du da halt was zu sagen darfst oder nicht, weil ich hatte letzte Woche in der Folge mit Mario so ein bisschen über den Spielplan in der Liga auch gesprochen und da musste er halt so ein bisschen auch vorsichtig sein, was er sagt und was nicht, weil mir einfach aufgefallen ist, dass jetzt, ich sag mal, gerade für Rhein-Fire, ne, 2x Champion hintereinander, der Spielplan echt auf Deutsch gesagt einfach beschissen gemacht wurde. Also ich glaube, anders kann man es jetzt auch nicht so richtig ausdrücken. Darfst du dich dazu äußern oder möchtest du dich?
Ich kann ja meine persönliche Einschätzung wiedergeben und die ist, da bin ich bei dem Wort beschissen, bin ich bei dir. Also da will ich auch nicht um heißen Brei drumherum reden. Also wir haben jetzt in den Sommerferien 3x Heimspiele hintereinander. Ja. Das ist für Familien beispielsweise, die dieses Event mitnehmen wollen, finanziell ein Problem. Das ist damit auch für uns ein Problem. Dazu kommt, dass wir wirklich auch bei diesen Interconference-Spielen weite Gegner noch dazu bekommen haben. Also ich verstehe natürlich, und da sind wir uns einig, das ist eine europäische Liga, also muss ich auch europäisch reisen. Mhm. Aber man hätte uns jetzt nicht als Interconference-Game ausgerechnet noch Wien und Innsbruck geben müssen, sondern man hätte uns beispielsweise mal die Galaxy geben können. Mhm. Dann hätten wir das Derby gehabt und wir hätten 2 Stunden Anreise gehabt und ich hätte nicht einen Charterflieger nach Wien mieten müssen. Also das sind so die Unterschiede. Und nein, dieser Spielplan ist Es gibt viele, die behaupten, das hat man getan im League Office, damit Rheinfire auf keinen Fall nochmal Meister wird. Also
man munkelt.
Das ist eine Mutmaßung. Mutmaßung kann ich mich beruflich nicht gut anschließen. Insofern halte ich mich da zurück. Aber ich verstehe den Punkt dahinter, sagen wir es mal so.
Okay. Ja, wie gesagt, man munkelt, aber finde ich schon mal schön, dass du mir eine Einschätzung dazu gibst. So, bis auf die Punkte, die wir jetzt gerade genannt haben, was vielleicht nicht ganz so rund läuft in der Liga, kannst du mir noch irgendwie ein, zwei konkrete Beispiele vielleicht auch nennen, wo ihr halt gesagt habt, das ist jetzt einfach ein Problem, was dringendst behoben werden muss, oder?
Ja, ich sag mal, ein spannendes Thema ist zum Beispiel Merchandise, also das Liga-Merchandise, das war ja eigentlich mal der übliche oder der ursprüngliche Gedanke, das zu zentralisieren. Diese Liga ist ja angetreten und hat gesagt, wir schließen uns zusammen und aus der Liga-Mitte werden dann verschiedene Funktionen übernommen, wie zum Beispiel das Merchandising wird produziert. Wenn man für 16 Teams produziert, wird's billiger und dann wird's besser und dann kann man tolle Preise erzielen. Und das Merchandise der Liga, auch das meine persönliche Einschätzung, aber gut, das wird ja im Internet auch wieder gespiegelt, das Merchandise war immer eine Katastrophe. Also das hat einfach nicht funktioniert. Und wenn dann Leute nicht 6 Wochen, sondern 6 Monate auf ein Jersey warten beispielsweise, dann ist das ein Problem. Und das Schlimme ist ja einfach, es fällt auf uns zurück. Also
ja,
bei mir im Büro stehen dann Fans, die sagen, ich hab ein Jersey bestellt, da warte ich jetzt 6 Monate drauf, was soll der Scheiß? Und darauf hat keiner wirklich Lust, sich um diese Probleme zu kümmern, weil es nicht selbstverschuldet ist. Also wir halten definitiv den Kopf hin, wo wir was nicht richtig machen, und wir machen auch nicht alles richtig und jeder macht Fehler, aber dann sind wir auch alle in der Lage zu sagen, da haben wir Mist gemacht, es tut uns leid, und ich entschuldige mich aber ungern für Fehler, die ich nicht mache, sondern andere Leute, die dann aber nicht den Kopf hinhalten dafür, sondern sagen, euer Problem.
Verstehe ich total. Also würde ich auch nicht machen wollen, dann mir irgendwie die Schulden die Schuhe schieben lassen, obwohl ich überhaupt nichts dafür kann. Ich habe, als die News gestern bei mir ankam mit der EFA, so ganz offiziell, natürlich auch mal ein bisschen so durchs Internet durchgeguckt und gelesen, was alle auch so dazu sagen, und viele Schlagzeilen, sag ich mal, da war der Wortlaut immer so ein bisschen, ja, Ausstieg aus der ELF oder neue Liga für Rheinfire und so. Ich meine, du hast jetzt auf jeden Fall, also die rechtliche Ahnung ja auch noch dazu, weil ich glaube, aus der EFA könnte man ja, wenn man wollen würde, auch eine Liga richtig gründen. Ist das ein Gedanke, mit dem ihr spielt, und was bräuchte man noch für eine Liga-Gründung?
Also natürlich ist es so, dass eine Ligagründung möglich ist. Also das ist auch eine Denkweise oder ein Denkmodell, was wir durchgehen. Grundsätzlich ist natürlich die Elf erstmal da, und wir haben Teams in der Elf und wir haben Schiedsrichter in der Elf und Coaches und Spieler. Und natürlich wäre der Idealfall einfach, dass wir die Elf auf die richtige Schiene bekommen und so strukturiert bekommen, dass die Bahn fährt von alleine. Also das wäre unser Hauptanliegen, und das ist unser Anliegen seit 3-4 Jahren, seit wir das Ganze diskutieren. Nur langsam, aber sicher schwindet so ein bisschen die Hoffnung, dass das passiert. Und natürlich muss man sich dann irgendwann mal nach einer Variante umsehen. Und also mein persönliches Bauchgefühl ist, und wir reden ja viel mit den anderen Teams, wenn sich da nichts ändert, werden wir so nicht mehr in dieser Liga spielen. Also das, ich glaube, das Gefühl kann ich für alle 8 beteiligten Teams bestätigen. Mhm. Es werden jetzt sehr zeitnah noch weitere Teams eintreten. Also mit 2 weiteren reden wir gerade. Ich gehe auch dafür von aus, dass wir noch 2 weitere dazu bekommen werden. Und dann ist es faktisch mehr oder weniger die ganze Liga, die sagt so nicht mehr. Und ja, wenn es so nicht mehr geht und wir weiter Football spielen wollen, was wir alle wollen, dann müssen wir halt ein neues Dach finden. Und da denken wir halt scharf drüber nach.
Okay, ja, kann ich verstehen. Das ist jetzt so als Außenstehende für mich, wirkt es halt so ein bisschen wie so der letzte Schrei nach Verbesserung, nach Hilfe, wie auch immer, ne, einmal nochmal sich zusammenzureißen und zu sagen, ey, wir möchten das und das, und wir möchten, dass hier Sachen anders werden und besser werden vor allem. Und wenn ihr unsere Rufe, unsere Schreie jetzt zum 100. Mal nicht hört, dann ist da halt die Tür so ungefähr, ne? Also ich glaube, so ist es wahrscheinlich auch ein bisschen. Wie ist das denn mit der EFA intern so gestaltet? Also irgendwie, wer spricht da mit wem? Also gut, wahrscheinlich die ganzen Teams untereinander natürlich, aber es gibt ja keinen Präsidenten oder Vorsitzenden oder sowas, sondern das ist, glaube ich, alles sehr offen gestaltet, oder?
Ja, wir haben es so gestaltet, dass wir das Modell der NFL nachvollziehen wollen. Also in der NFL ist es ja so, die Liga gehört da den Teams, Und das ist auch unser Gedanke für eine neue Liga. Diese neue Liga würde den Teams gehören, so dass es keinen, sag ich mal, Externen gibt, der andere Interessen haben. So würden eben nur die Teaminteressen vertreten. Wenn man 10 Leute am Tisch sitzen hat, die diskutieren, hat man auch viele unterschiedliche Meinungen. Das Problem haben wir auch, aber wir sind da sehr hart im Brainstorming miteinander. Wir haben 2-mal die Woche haben wir Calls miteinander, wo wir Strukturen durchgehen, wo wir Regeln schaffen und also ich glaube, wir sind sehr, sehr weit, was Neues zu starten, wenn es sein muss.
Okay, wie ist das dann so? Also wer hat welchen Anteil quasi in EFA? Also zum einen finanziell, aber auch bei Entscheidungen. Also gibt's da ein klares Stimmrecht, ein Team, eine Stimme, wenn mal über irgendwas abgestimmt werden muss? Oder ist es das Team, das mehr Geld hat, sag ich mal, darf 2-mal abstimmen oder so? Wie ist das geregelt?
Nee, wir hätten tatsächlich die Lösung, oder das ist das aktuelle Modell, dass wir sagen, ein Team, eine Stimme. Mhm. Natürlich gibt's da Interessen, die auseinanderlaufen. Nehmen wir mal einfach Madrid als Beispiel. Madrid muss sehr viel fliegen und immer sehr weit reisen. Das heißt, Madrid hätte natürlich Interesse daran, dass man sagt, die Reisekosten werden für alle Teams aus der Mitte bezahlt, sodass Madrid auf unsere Kosten mitreisen würde, so ein Solidargedanke. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Also wir schaffen jetzt erstmal so die Basissache. Mhm. Das heißt, das aktuelle Produkt ELF würden wir übernehmen von den Strukturen her, außer dass wir eben die Entscheidung von den Teams kommen würden. Und was dann folgt, das ist dann eben der kleinteilige Teil, über den wir noch nachdenken und fleißig diskutieren.
Sind dann jetzt schon irgendwie, ich sag mal, weitere Projekte oder sowas geplant? Auch irgendwas, was du erzählen kannst, was in nächster Zeit vielleicht noch passiert oder irgendwie eine Art und Weise, wie ihr euch nochmal an die ELF wenden wollt oder irgendwie nochmal zeigen wollt, ey, das ist jetzt Sache und ihr müsst mal handeln. Ich weiß nicht, auch so diese ganze Sponsorensache oder irgendwie Events oder Jugendarbeit ist ja auch ein großes Thema, weil das ja hier alles ein bisschen schwierig ist, sagen wir es mal so. Also ich hatte letzte Woche auch erzählt, ich bin ehrenamtlich bei den Gelsenkirchen Devils tätig. Und da zum Beispiel der Marius Kenzie, der hier spielt, der kommt von den Devils, der hat da mal gespielt. Und das ist dann halt schon so, dass sich die großen Mannschaften aus jetzt zum Beispiel der Liga, die holen sich halt, also die kleinen Mannschaften bauen die ganzen Jugendspieler auf und die großen Mannschaften kommen halt irgendwie hin und sagen so, okay, die sind jetzt unsere und haben halt selbst nicht wirklich viel in der Richtung gemacht. Denkt ihr über die ganzen Sachen auch irgendwie nach oder?
Da denken wir massiv drüber nach. Also das ist ja auch ein Thema, was in den letzten Jahren schon mal Thema geworden ist. Mhm. Es gab ja auch mal zwischenzeitlich eine Regelung oder eine Vereinbarung zwischen der ELF und der GFL, dass zum Beispiel Spieler nicht einfach wechseln können zwischen den Ligen hin und her, damit eben so ein Spielerklau, den wir leider auch betrieben haben, passieren kann, dass man nicht mitten in der Saison ein GFL-Team einen Spieler verliert. Interessanterweise passieren gerade Spielerwechsel vor allen Dingen von der ELF in die GFL. Mhm. Also wenn ich mir angucke, wie viele Spieler gerade aus Zürich nach Potsdam, nach Hildesheim und so weiter wechseln, dann entscheiden sich gerade viele Spieler für das andere Projekt, wenn man ehrlich ist. Aber natürlich wissen wir, dass wir eine Verantwortung haben und da muss auf die Dauer auch eine Regelung getroffen werden, dass zum Beispiel Spieler, die übernommen werden, vielleicht zu einer Ausgleichszahlung führen, in Jugendprojekt beispielsweise. Mhm. Unser Gedanke bei Rheinfire war ja immer, dass wir zum Beispiel die Coaches zur Verfügung stellen für diese GFL-Mannschaften oder auch ganz normalen Vereinsmannschaften. Wir haben ja auch mit den Firecats dieses Flag-Programm hochgezogen, wo unsere Spieler coachen. Letztes Jahr hatten wir unsere amerikanischen Coaches regelmäßig abgestellt dafür. Aber auch da, also bei den Firecats zum Glück nicht, aber auch bei den vielen AVD-Teams war es in der Vergangenheit so, da hatte man Berührungsängste. Ich weiß, in den ersten beiden Jahren gab es Strafen vom AVD, wenn die nur Kontakt mit uns hatten. Es gab eine Spielerin in Hamburg, die war als Zeugwärtin für die Sea Devils tätig und die wollte man lebenslang sperren, weil sie mit der ELF zu tun hatte. Also da müssen beide Seiten mal so ein bisschen von ihrem hohen Ross runterkommen und eine Lösung schaffen, glaube ich.
Also ich glaube, es wäre echt wichtig und einfach auch schön, wenn man gerade was diese Jugendarbeit angeht, halt eine Lösung findet und auch Spielerwechsel und so weiter, weil es ist halt einfach nicht optimal, so wie es gerade ist. Aber wo du jetzt gerade AVD gesagt hast, also für alle, die Abkürzung nicht kennen, American Football Verband Deutschland, und natürlich dann ja die GFL, also die Deutsche Bundesliga im Football. Habt ihr von denen Feedback bekommen jetzt zu der ganzen EFA-Geschichte? Und wenn ja, was?
Nein, da ist nichts gekommen. Also Die letzten Gespräche, die wir geführt haben, tatsächlich als Rheinfire war im letzten Oktober, hatten wir das Präsidium des AVD vor Ort und haben mit denen lange darüber diskutiert. Wir hatten ja eigentlich gedacht, dass wir dieses Football Madness in Düsseldorf größer aufziehen können. Da sind dann auch die Interessen so ein bisschen gegeneinander gelaufen und man hat sich gegenseitig ein bisschen ausgebremst, aber ich glaube, da muss die Zukunft einfach besser zusammengearbeitet werden und wir wären da auf einmal auf jeden Fall offen. Ich sag mal, ich guck mal nach Wien, habe ich heute mit Robin Lumsden noch drüber gesprochen. Wien hat zum Beispiel eine Football Academy, die haben ja den Aufbau so, die haben ein ELF-Team, die haben ein Bundesliga-Team und die haben eine Academy, wo man im Jahr mehr als 1 Million reinsteckt und das ist, die Academy kommt eben diesen ganzen Jugendspielern zu und wenn es irgendwann mal ein Rheinfire Internat geben könnte, ich sag mal, ein Trainingsgelände haben wir hier inzwischen, ein tolles, kann man was draus machen. Also das wären auch so die Visionen, die wir haben, aber gerade haben wir leider mit anderen Problemen zu kämpfen.
Das ist aber eine schöne Vision, also es ist echt eine coole Idee an sich. Jetzt hat sie ja gesagt, also GFL und AVD haben sich jetzt nicht gezuckt, die halten gerade wahrscheinlich einfach mal die Füße ein bisschen still. Kam denn was von der ELF, also von der European League of Football jetzt zu der EFA-Geschichte?
Bis jetzt kenne ich keine Reaktion, also
okay. Die beraten sich
Wir warten jetzt wahrscheinlich noch,
wie es irgendwie weitergeht. Glaubst du denn, dass jetzt durch die EFA die ELF auch geschwächt werden könnte und die EFA wirklich eine ernstzunehmende Konkurrenz dann auch ist?
Also ich sag mal, wenn wirklich der Schritt gegangen würde, dass man eine neue Liga startet, dann glaube ich einfach, dann war es das für die ELF. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es zwei Parallelligen gibt, vor allen Dingen, wo man auf das gleiche Material zugreifen würde an Spielern. Also es sind auch so Fragen. Ich brauche ja auch hochqualifizierte Schiedsrichter. Ich brauche Sponsoren, die das im großen Maße machen. Ich brauche Stadien, wo ich das spielen kann. Und da reicht es gerade für eine Liga auf diesem Niveau, aber nicht für zwei mit Sicherheit nicht.
Okay. Ja, ich finde es, wie gesagt, so gut, dass ihr euch jetzt zusammengeschlossen habt, aber ich finde es auf der anderen Seite auch so schade, dass es halt irgendwie erst so weit kommen muss dann auch, ne? Also ihr sagt und tut und macht und ich sehe das ja auch hier immer wieder, wenn ich zur Podcast-Aufzeichnung hier bin, auf dem Trainingsplatz oder bei den Spielen, wie viele Leute, wie viel hier einfach investieren, also unfassbar viel, so ihre ganze Freizeit gefühlt, ihr Herzblut, alles, ne? Und dann werden einem immer wieder so Steine in den Weg gelegt, einfach von der Liga, was halt total schade ist und die Rufe nicht gehört oder erhört, wie auch immer. Und ich meine, die ELF ist halt eigentlich die Chance schlechthin gewesen, Football in Deutschland und Europa noch weiter voranzutreiben. Also ich meine, wir sind auf einem echt guten Weg, muss man einfach sagen. So, und auch GFL wird ja immer mehr geguckt und es gibt ganz viele Vereine mit den Bambini. Es hat hier die Firecat zum Beispiel, die U10 hatte ich auch Flag Football spielen sehen. Das war so süß, wie die kleinen Kids da rumgerannt sind und du hast echt so ein, zwei Leute da gehabt. Du hast so das Talent bei denen gesehen. Also da haben wir echt gesagt, wenn der weiterspielt, dann ist der in ein paar Jahren, spielt er in den ganz, ganz großen Ligen mit, weil der einfach, du hast das wirklich, der war 9 oder so und er ist da über den Platz gerannt und hat einen Touchdown nach dem anderen gemacht und naja, zurück zum Thema, so eine Chance, wie gesagt, den Football nach vorne zu bringen und populärer zu machen und so schade, dass es dann, dass da so eine Bremse einfach davor geschoben wird oder so ein Riegel so ein bisschen davor geschoben wird, ne?
Ja, ich habe da so eine bisschen ambivalente Sichtweise drauf. Auf der einen Seite haben wir so ein super Produkt, wenn man sich so die Finale beispielsweise anguckt, die letzten, da haben wir volle Stadien gehabt, die Spiele kann man sich gut angucken und ich sage immer, wenn man jemanden, der keine Football-Ahnung hat, ein NFL-Spiel zeigt und danach zeigt man ihm das Finale, beispielsweise Wien gegen Fires im letzten Jahr, das macht optisch nicht so viel Unterschied. Also das sieht aus wie Football, muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich, wenn wir in Berlin jetzt spielen vor 1000 Zuschauern und wir haben Sandkasten in der Endzone stehen, dann ist es wieder was ganz anderes. Also, aber wir sind auf einem guten Weg und es gibt viele Teams, die machen sehr, sehr gute Arbeit und das Produkt kann gut sein oder ist gut, aber gerade zeigt der Pfeil eben nicht nach oben, sondern leider nach unten. Und das Problem ist natürlich für uns alle, wir wollen damit kein Geld verdienen. Also ich kann sagen, bei uns hat auch keiner Geld verdient bis jetzt damit, aber es geht immer Geld rein. Und irgendwann muss man natürlich, wenn wenn man weiter Geld in so ein Projekt reinschießt, muss man sehen, dass es sich mal in die richtige Richtung entwickelt. Klar. Und gerade sitzen wir alle da und denken so, die Richtung ist aber gerade die absolut falsche, gebe ich da nochmal Geld rein.
Ja.
Und das weiß ich von vielen, vielen Mannschaften, die gerade große Löcher haben oder große Löcher zu stopfen haben. Und wie sich das irgendwann mal auswirken wird, das wird nicht schön werden. Und bei mir ist es so, wir machen das ja vor allen Dingen auch für die Fans oder auch für die Spieler und auch alles drumherum. Also als René und ich das vor 4 Jahren inzwischen gegründet haben, haben wir immer gesagt, wir möchten das gerade so schaffen oder so gründen, wie wir es immer als Spieler uns gewünscht hätten.
Mhm.
Also das heißt, wenn wir irgendwo hinreisen, dann sammeln wir nicht vom Bus 20 Euro von jedem ein und schlafen in einer 6-Mann-Zimmer Jugendherberge, sondern wir essen ordentlich, wir sitzen im ordentlichen Hotel und wir reisen ordentlich, also so wie es Profi-Football in Anführungsstrichen macht. Und das muss natürlich durchfinanziert sein und da sind wir leider weit von entfernt. Und wie gesagt, wenn die Perspektive nach hinten raus nicht stimmt, dann wird es irgendwann mal dazu kommen, dass irgendwelche Leute sagen, jetzt ist Schluss an dieser Stelle. Und wir sind meines Erachtens kurz davor, dass sowas passiert.
Verständlicherweise aber auch, weil bis zu einem gewissen Punkt oder Grad kann man natürlich investieren und investieren und investieren. Vor allem, wenn man es halt wirklich vom Herzen raus macht, ne? Also mit voller Leidenschaft. Ich sag mal, du und jeder von euch, ihr liebt den Sport, ihr seid hier nicht, weil ihr in irgendein Projekt einfach investieren wollt oder müsst oder so, sondern einfach, weil ihr halt Football geil findet und halt, also, ne, und da in den Football quasi investieren wollt und die Zukunft des Footballs. Aber natürlich, wenn du nie am Ende was rausbekommst irgendwie, ist das, glaube ich, sehr schwierig. Und deswegen, ich verstehe das, dass man dann sagt, irgendwann muss man mal gucken.
Wir wollen ja noch niemals was rausbekommen. Wir wollen nur nichts mehr verbrennen. Und,
ja.
Also ich bekomme was raus. Meine Frau coacht ja beispielsweise die Pyromaniacs und ist zuständig für die Tänzerin und die Flight Crew und so weiter. Und wenn ich sehe, was die da zaubern und wie begeistert die sind und wie froh die sind, dann bekomme ich da was raus, weil ich mich an denen freue, wie toll die das machen und wie viel Herz die zeigen. Also das reicht uns oder mir an dieser Stelle auch schon. Aber wie gesagt, ich kann nicht jedes Jahr oder wir können nicht jedes Jahr die Schubkarre Geld ins Feuer kippen und sagen, so, das funktioniert einfach nicht dann.
Verstehe ich. Nochmal zu der ganzen EFA-Geschichte jetzt auch. Ihr macht euch damit ja jetzt wahrscheinlich auch nicht so richtig beliebt in der bestehenden Liga, also zumindest, ne, beim Management und so. Was für Herausforderungen, vor allem was für Risiken bringt das jetzt mit sich, dass ihr die EFA gegründet habt? Also was könnte Worst Case vielleicht passieren?
Ja gut, ich bin ja im Hauptberuf Jurist und insofern, es gibt natürlich verschiedene Varianten, wo wir uns jetzt in den nächsten 10 Jahren streitig vor Gerichten in den Haaren liegen werden. Das kann passieren, glaube ich aber nicht, dass es passieren wird, weil auch da muss man viel Geld reinstecken.
Mhm.
Und niemand hat was davon, wenn wir am Ende 10 Jahre Prozesse führen gegeneinander, um irgendwelche Wettbewerbsverbote und wer darf was noch tun. Ich glaube, es werden faktische Entscheidungen werden, die einfach getroffen werden müssen. Das heißt, wer hat noch Geld, wer riskiert noch eine Version 2.0 oder wird eben jetzt eingelenkt, damit es bei der ELF bleibt. Das sind die Risiken. Also das Schlimmste wäre natürlich, wenn wirklich das zusammenbrechen würde und kein Football mehr auf dieser Basis gespielt wird. Das wäre meine absolute Horrorvorstellung. Wir haben aber auch Vertreter mit dabei, die sagen, lasst uns einfach jetzt den Laden abschließen und nächstes Jahr neu starten. Also die haben den Kaffee wirklich so auf.
Okay.
Die sind zum Glück nicht in der Mehrzahl, aber davon gibt es Leute. Also wir haben einen Owner, einen sehr, sehr großen Owner, nicht bei uns, in einem anderen Team, der sagt, jeden Morgen, nachdem ich aufstehe, frage ich mich, ob ich heute abschließe oder nicht. So, und das ist so der Stand der Dinge, den wir haben. Und diese Leute muss man auch wieder zurückgewinnen. Und die haben alle wieder Spaß mit uns, dass wir miteinander reden und ein Projekt haben. Und insofern bin ich eigentlich positiv gestimmt.
Okay. Ja, aber trotzdem echt krass irgendwie. Also ich meine, mir war schon klar vor unserem Gespräch jetzt heute, dass das alles nicht ganz ohne ist und dass da viel dahinter steckt. Aber jetzt von dem, was du so erzählst, da geht's ja richtig drunter und drüber. Also muss man ja einfach mal sagen, wie es ist. Ne? Das ist echt, da ist was los. Ja, da waren jetzt sehr viele Infos erstmal. Wir machen mal kurz eine Pause und reden ganz fix über das Gewinnspiel der Woche. Ihr könnt nämlich wieder Merchandise von Rheinfire gewinnen. As always. Und dafür müsst ihr mir folgende Frage beantworten. Und zwar ist es ja erstmal so, dass es gibt ja mehr als einen Football pro Spiel, logischerweise, auch mehr als zwei oder drei. Und ich habe gerade eben mal erfragt, wie viele Bälle Rheinfire eigentlich so für eine Saison bestellt, also wie viele quasi gebraucht werden. Deswegen wäre meine Frage an euch, wie viele Bälle benutzt Rheinfire in einer Saison oder bestellt Rheinfire für eine Saison, ne? Also hat quasi bei sich rumliegen. Schreibt eure Antwort gerne wieder entweder unter dem Post auf Instagram zu der Folge oder per Mail an touchdownduisburg@radioduisburg.de und natürlich bekommt ihr von mir auch die Auflösung zur Frage aus der letzten Folge. Da war die Frage nämlich, wie viele der Touchdown Duisburg-Hörer tatsächlich in Duisburg wohnen. Hatte ich letztes Mal erzählt, dass ich ganz viele Statistiken einsehen kann. Ein paar Leute aus Finnland immer zuhören, wo ich auch nicht ganz weiß, wer das ist und wo die herkommen. Und aus Pusemuckel, keine Ahnung, was für eine Ecke. Also sehr faszinierend, diese Statistiken zu sehen. Jedenfalls waren eure Schätzungen echt sehr nah dran am Ergebnis. Es kommen nämlich 11,4% der Touchdown-Duisburg-Hörer aus Duisburg. Genau, ja. Aber Gewinnspiel diese Woche. Wie viele Bälle benutzt Rheinfire pro Saison? So, und für dich, Martin, habe ich jetzt noch die Feierfragen. Das ist eine Rubrik, die ich gerne mal noch reinbringe. Einfach so eine kurze Frage-Antwort-Runde. Wir starten einfach direkt rein. Ne?
Schieß los.
Okay, in einem Satz, warum gibt es die EFA?
Interessenvertretung und Aufrechterhaltung eines Spielbetriebes.
Was wäre deine Überschrift für die Football-Zukunft in Europa?
Eine gewünschte Überschrift wäre, wir kommen nah an die NFL.
Okay, und die wahrscheinlich realistische Überschrift gerade ist ungewiss oder so, ne? Oder?
Gerade ist ungewiss. Schön wäre, es geht voran.
Ja, okay. Das, aber den Optimismus, das ist ja das, was wir haben wollen.
Genau.
Das finde ich schon mal super. Okay, was war dein bisher größter Gänsehautmoment mit Rheinfire?
Viele würden wahrscheinlich glauben, das war ein Finale. Nee, tatsächlich war es das Spiel in Stuttgart letztes Jahr, das Halbfinale, okay, wo wir in der Overtime gewonnen haben und tatsächlich das erste Mal in der Overtime in Führung gegangen sind. Bis dahin haben wir immer hinten gelegen. Es hat geschüttet ohne Ende. Ich war klitschnass und das war tatsächlich ein Moment, den werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
Sehr cool. Ja, die meisten, auch Spieler und so, haben mir mal gesagt, irgendwie 2023 Finale oder so, ne, Championship Game. Gut, letzte Feierfrage. Was braucht Football in Europa gerade dringender? Mehr Herz oder mehr Business?
Mehr Business.
Echt?
Ja.
Okay.
Wir müssen es professionalisieren. Also, weil, vielleicht um es kurz zu ergänzen, Football ist halt ein Sport mit viel Aufwand. Also wenn ich Fußball spiele, brauche ich 11 Jungs im besten Fall oder Mädchen. Und ich kann aber auch 5 gegen 5 spielen. Beim Football brauche ich viele, viele Leute. Ich brauche einen riesen Staff drumherum. Es kostet viel Geld und man muss einfach professioneller werden.
Okay, ja, verstehe ich. Wo du gerade Fußball erwähnt hast, ich weiß, wir sind in einem Football-Podcast, aber ich habe noch einen Tipp für alle Hörer, die außer Football vielleicht auch Fußball gucken, vor allem den MSV Duisburg. Ihr könnt nämlich gerne mal in den Podcast Streifendienst 1902 reinhören. Mein lieber Kollege Tim Gieske macht den und auch schon jetzt echt was länger. Sehr schön, die Folgen immer. Genau, aber zurück zu unserem Football-Podcast. Wir kommen tatsächlich so langsam zum Schluss. Vielen Dank, Martin, erstmal für die coolen Einblicke, diese spannenden Einblicke, so richtig einmal hinter die Kulissen der Liga auch und was intern halt irgendwie alles abgeht, was man ja, ich sag jetzt mal, als Außenstehender einfach auch nicht mitbekommt. Ne? Also klar kann man Artikel lesen und irgendwelche Interviews gucken, aber war schön jetzt einmal so richtig den Einblick zu bekommen. Genau. Und ja, wenn ihr, liebe Hörer, Fragen, Anmerkungen oder Wünsche für einen nächsten Gast oder ein Thema hier habt, dann schreibt uns gerne entweder auch über die Radio Duisburg Social Media Kanäle oder an die extra dafür angelegte Mailadresse touchdownduisburg@radioduisburg.de. Wir hören uns dann nächste Woche Mittwoch wieder bei der nächsten Folge von eurem Rheinfire-Podcast Touchdown Duisburg mit mir, Julia Wegner. Und ansonsten würde ich sagen, danke Martin und bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Das war Touchdown Duisburg, der Rheinfire-Podcast von Radio Duisburg mit Julia Wegner.